Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Ein Podcast der Filmtage Oberschwaben.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
eine weitere Ausgabe der Gesprächsreihe mit Adrian Kutter. Das letzte Mal haben wir sehr ausführlich über die Berlinale gesprochen und auch über Cannes gesprochen. Und das sind noch eine ganze Menge Filmfestivals übrig geblieben, über die werden wir auch irgendwann noch sprechen. Aber heute wollte ich dem Adrian noch was sagen, was ich eigentlich in der letzten Folge schon sagen wollte, aber da waren wir schon so im Gespräch, habe ich es vergessen. Ich habe mir, nachdem wir so lange drüber gesprochen haben, letzte Woche die linkshändige Frau noch angeschaut. Aha. Weil nachdem wir ja wie die Premiere in Biberach verlaufen ist, da war ich dann so gespannt und ich habe den Film ja nie gesehen, wie das so ist. Klassiker oder historische Filme schaut man ja nicht unbedingt jeden Abend so um 20.15 Uhr im Fernsehen an. Und da habe ich es mir angeschaut, weil ich neugierig war und das war ein sehr beeindruckender Film. Aber er ist auch tatsächlich eine andere Zeit. Er ist von der Art, er ist recht statisch, wenn man das so möchte.
Ja.
Und was auffällt, er geht sehr viel mehr über die sprachliche Ebene als über die darstellende emotionale Ebene, wenn man so möchte, was vielleicht auch gar nicht verwunderlich ist, weil der Regisseur ein Schriftsteller ist.
Und der Drehbuchautor gleichzeitig.
Und der Drehbuchautor.
Und das ist eine eigene Vorlage von ihm, von Peter Handke, ne?
Ja, genau.
Klar, deshalb dieses ausgeprägte Sprachliche, ja. So wie du es gerade formuliert hast, ne? Und dann hängt es auch noch damit zusammen, dass die linkshändige Frau, die Hauptdarstellerin, Edith Klever, ja. Eine ausschließliche Theaterschauspielerin ja. ist, ja. ne? Sie sagte mir das dann auch, dass es ihr erster Film ist,
ja.
ne?
Ja.
Und sie wird nie mehr wieder in einem Film mitspielen, ja? Das hat sie auch so eingehalten. Allerdings bei einer Opernverfilmung hat sie dann doch auch noch mitgemacht von Süberberg. Ne? Ich glaube sogar zwei Opernverfilmungen. Ja? Aber das ist ja nicht jetzt gerade Normalfilm, ja, wenn man so will. Nein, das führt natürlich auch dazu, dass vom Spiel her das Ganze schon etwas, wie du richtig formuliert hast, etwas statischer ist, ne?
Ja.
Und etwas ausgeprägter, sprachlich ausgeprägter. Nun muss man dazu sagen, wenn dann einer der beiden Hauptdarsteller Bruno Ganz ist,
ja.
Also es ist ganz klar. Und dann ein Peter Handke dahinter steht ja. mit Regie und eigenem ja. Drehbuch, dass das Ganze dann schon sehr lastig in die Richtung geht, wie du es eben beschrieben hast.
Ja, aber man kann eben sehr gut auch drüber sprechen und ja. interpretieren. Und ich meine, es geht ja um die Emanzipation der Frauen.
So ist es.
Das war damals nicht ganz so einfach, sich ja. zu trennen, ja. scheiden zu lassen.
Ja. Ja.
Ob sie das wirklich tun, sich scheiden lassen, das ist gar nicht so abschließend geklärt. Aber sie sind getrennt. Sie sind dann voll getrennt und
ja.
und auch die Person, die Figur, sie ist sehr hin und her gerissen, ja, zwischen alles gut und alles schlecht, allein zu leben. Aber es thematisiert natürlich das Alleinleben einer Frau.
Und dann darf man eins nicht vergessen, als Handke den Film geschrieben hat und inszeniert hat, zu der Zeit war halt die Stellung der Frau doch noch stark geprägt von einer Zeit, in der die Stellung der Frau halt vom Mann dominiert wurde, ne? Oftmals reduziert auf Küche, Herd und Bett, ne?
Genau.
Und der Mann besorgt das Geld und übt den Beruf aus.
Ja,
ja, mein Gott, wie lange dauerte es, bis eine Frau in Deutschland sogar einen Beruf ausüben durfte, bevor sie nicht die Genehmigung von ihrem Mann ja. bekommen hat? Ja. Man muss sich das vorstellen, ja?
Ja.
Und dann geht man mal über die Grenze in die Schweiz, ne? Wie lange es gedauert hat, bis dort die Frau so einigermaßen, und bis zum heutigen Tag sind die das ist eine reine männerdominierte Gesellschaft, die Schweizer, ne? Die Frauen sind dort immer noch nicht 100% gleichberechtigt, in keiner Weise, ne?
Ja.
Also, und das ist natürlich, ja, klar, von Handke das Thema sich auch und sehr ausgeprägt und dann natürlich auch bedingt noch in der Darstellung rückwärts gerichtet auf die frühere Zeit, ne? Wenn er den Film heute machen würde, würde er mit Sicherheit anders machen, bin ich überzeugt. Ne?
Das mag sein, aber gleichzeitig gefällt mir ja. aus der historischen Perspektive,
ja.
dass er so statisch ja, ist, ja. weil das Frauenbild war damals auch so statisch.
Richtig,
das passt genau. eigentlich sehr gut.
Stimmt, du hast vollkommen recht. Ja. Genau, genau, genau. Und heute wäre der Film vielleicht auch so nicht mehr zu machen. Ja?
Ja.
Oder er müsste ein anderes Buch schreiben. Über eine andere Frau und nicht eine linkshändige.
Ja.
Genau, genau.
Ja, das wollte ich nur zur Einleitung sagen. Also ich nehme viel von deinen Filmvorschlägen nämlich auf, schaue sie mir an. Es ist nicht ganz immer so leicht, die Filme auch zu finden.
Ja, ja.
Aber wenn man ein bisschen schaut, es gibt ein paar Streamingdienste, die sich nämlich auch den Klassikern widmen oder den Filmografien von berühmten Filmemachern widmen. Ja, also man wird fündig. Hat es dich eigentlich je in den Fingern gejuckt, auch Filme zu machen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ne? Nein, tatsächlich nicht. Und das hängt mit Sicherheit zum einen mit zwei Dingen zusammen. Zum einen, dass mein Vater selber Filmemacher war, ja. Anton Kutter. Ja. Und zum anderen, ich bin im Kino aufgewachsen, ja, und war auch eigentlich nie vom Film befreit, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nach dem Studium, das ein ganz anderes war, Betriebswirtschaft, ne, ich wollte nicht mehr, aber das hatte was mit der Kleinstadt Biberach zu tun. Ich wollte nicht mehr in diese Provinzstadt zurück und irgendwo in der Großstadt in meinem studierten Beruf tätig werden, ja. Und musste dann halt der Familien, ja, Tradition gehorchen, und weil mein Vater war schon krank, konnte die Kinos auch nicht mehr machen. Ja, und meine Geschwister waren nicht dafür geeignet, zumindest mal ein Kinoimperium zu führen. Insofern blieb mir nichts anderes übrig, als nach Biberach zurückzukommen. Ja, und dann meine Entscheidung, nicht normal Kino zu machen, wie es üblich war in Mittel- und Kleinstädten, sondern mit einer ganz starken Ausrichtung auf Filmkunst. Ja, und die Installierung des ersten richtigen Filmkunsttheaters in der deutschen Provinz, nicht in Großstädten, in der Provinz. Ja, und dann mit der Ausweitung auf nicht nur auf Filmkunst, sondern auch noch in Filmkunstfestivals zu installieren und so fort. Ne? Und dann halt in diesem beruflichen Bereich in allen Formen nun weiter tätig zu sein. Und schließlich, wenn man das aufeinander bringen will, so wie ich Kino gemacht habe, habe ich immer die Filmkunst unterstützt, ne? um sie einem interessierten Publikum nahezubringen. Vor allem auch den deutschen Film, einen österreichischen und Schweizer natürlich mit, ja, aber dann auch durch meine Tätigkeit in den Verbänden, ja, konnte ich zusätzlich auch die Filmproduktion und damit den deutschen Film wieder unterstützen. Also mein ganzes Leben war auf die Unterstützung ausgerichtet, und dann wollte ich nicht auch noch selber Filme machen, ja. Dann dadurch, dass mein Vater nun auch Regisseur war, meine Richtung war dann ganz eindeutig, für den Film und das Publikum da zu sein und die Verbindung herzustellen. Und selber, nie groß Gedanken drüber gemacht. Ne? Wurde sogar immer wieder gefragt, ne? Warum machst du das nicht?
Ja,
ne?
Ja.
Ja. Und nee.
Gut, aber dein Vater hat Filme gemacht, und darüber wollen wir gerne heute ein bisschen ausführlicher sprechen. Dein Vater wurde 1903 in Biberach geboren.
Richtig.
Und hat schon als 15-Jähriger angefangen, Filme zu machen.
Ja.
Und da frage ich mich, wie hat er denn das geschafft? Weil das muss doch immens teuer gewesen sein.
Also,
ich meine, das war ja alles, muss man noch dazu sagen, war ja alles Filmmaterial. Zelluloid war das noch, also nicht.
Ja, gut. Aber das war natürlich nicht 35 mm Filmmaterial, sondern das war Schmalfilm. Und sehr handgestrickt, ne? Nee, mein Vater hatte als Kind schon zu zwei Dingen eine ganz ausgeprägte Beziehung. Das ist einmal die Astronomie. Die Himmelskunde, ne? Und vor allem dabei sein Lieblingsobjekt, der Mond.
Mond.
Und das zweite, Film. Und das lernte er kennen. Diese Verbindung lernte er kennen natürlich durch das erste Biberacher Kino, das mein Großvater mütterlichseits 1912 gegründet hat. Da war er gerade mal 9 Jahre alt. Man kann sich's ausrechnen, ja. Und das war natürlich für die Kinder, Stummfilm hin oder her, eine Sensation, diese bewegten Bilder, ne? Und den konnte ich kaum aus dem Kino rauskriegen, ja. Und dort hatte er dann auch meine Mutter kennengelernt. Die stand neben der Kasse, neben ihrer Mutter, ne? Als 4 Jahre jüngeres Mädchen, ja. Aber hat sich in sie verliebt, ne? Und die wurden dann enge Freunde, ne? Und als er dann zunächst aus Ersatzteilen sich seine erste kleine Fotokamera gebastelt hat, ne, hat er beschlossen, also irgendwo muss ich auch Richtung Film gehen können. Und hat tatsächlich das geschafft, eine kleine Filmkamera sich zu basteln aus Ersatzteilen, die er sich beschafft hat.
Ja.
Und sein erster Film war also nach einer Lieblingslektüre von ihm, von Mark Twain, Tom Sawyer. Und meine spätere Mutter, die hat dann die Rolle der Becky gespielt. Mhm. Es war ein kleiner Film. Er hat mir irgendwann mal erzählt, der ging 10 Minuten oder sowas. Ne? Aber immerhin, ja, also mit 15 und meine Mutter war 11. Also schon faszinierend. Ne? Und das hat ihn nie losgelassen. Ja. Und dann manchmal kommen dann auch halt die Umstände im Leben dazu, die dem Leben eine andere Kurve verpassen. Mhm. Ja. Bei mir, ich war ausgebildeter Bankkaufmann, habe BWL studiert und dann landete ich wieder beim Film beziehungsweise beim Kino.
Ne? Ja.
Und mein Vater hat in Stuttgart Maschinenbau studiert, mit Abschluss als Diplom-Ingenieur, hat aber parallel dazu in Tübingen auch schon Astronomie belegt. Ne? Und klar, dass ihn das nie loslassen würde, das hat mich verstanden, ja. Denn er hat dann auch schon mit 10 Jahren ein eigenes kleines Fernrohr gebastelt. Mhm. Und auf dem elterlichen Haus am Marktplatz in Biberach ist er nachts hoch und hat den Mond angeschaut mit dem Fernröhrchen, ja. Also das war klar, da bleibt er hängen. Jetzt mit dem Film war das vielleicht nicht so vorauszusehen. Aber nach Abschluss seines Studiums in Stuttgart, ne, als Diplom-Ingenieur, hat er keine Anstellung gekriegt. Es war Zeit der Weltwirtschaftskrise. Und er hat mir dann mal erzählt, dass der gesamte Jahrgang der Studienabgänger mit ihm zusammen damals in Stuttgart bis auf einen jungen Mann alle keine Anstellung bekommen haben in ihrem studierten Beruf.
Ach,
ja. Und derjenige, der zumindest mal ansatzweise in seinem Beruf tätig werden konnte, dank der Tatsache, dass sein Onkel der Leiter eines Wasserwerks in Jena war. Ja. Und dort hat er dann einen Job gefunden, ja. Mhm. Und die anderen mussten in artfremde Berufe ausweichen, ja. Und das war natürlich dann doch vielleicht auch schon der Fingerzeig mit Film. Dafür hat er sich wohl halt interessiert. Eine Stellung bekommen bei einem fototechnischen Labor in Köln. Mhm. Und war dort dann schon nach einem halben Jahr umgewechselt zu einer Filmproduktion in Köln. Mhm. Und hat dort dann begonnen, erste kleine Filme zu machen. Und dann auch einen längeren in Biberach über den Dichter Christoph Martin Wieland, der große Sohn von Biberach, Zeitgenosse und Freund von Goethe und Schiller und Herder, der ja dann später auch einer der großen vier in Weimar war. Goethe, Schiller, Herder, Wieland, die vier Großen. Und über diesen Wieland hat er also in Biberach einen Film gemacht, Sterbende Romantik hieß der. Und dann passierte Folgendes, während seiner Zeit in dem Labor schon, das war nur ein halbes Jahr, hat er an der Entwicklung eines neuen Filmmaterials gearbeitet, mit einer besseren Lichtqualität und vom Korn her besser. Und das war dann tatsächlich für die damalige Zeit so besonders, dass ein Filmproduzent aus Paris nach Köln kam, um sich dieses Material anzuschauen.
Ach ja.
Und hat dann gefragt, wer hat das Material entwickelt, ne? Und hat dann meinen Vater kennengelernt und hat ihn eingeladen, nach Paris zu kommen, eine Zeit lang. Er hätte dort eine Filmschule. Also so wie der legendäre Hollywood-Regisseur und Produzent John Carpenter eine eigene Filmschule, den New American Film einrichtete, wo dann auch Spielberg und die allen entstammten. So hat der wohl in Paris für die Experimentalfilmer damals eine Filmschule unterhalten und hat, so konnte mein Vater dort fast ein Jahr Filme machen bei freiem Logis und Kost, ne, auf Einladung von diesem, der hieß Petit Jean, der Produzent, ne. Durch den Zufall, dass der halt an der Entwicklung eines Filmmaterials in Köln beteiligt war. Also nach Paris kam er zurück, zunächst nach Biberach, ne, und hat dort festgestellt, dass die oberschwäbischen Elektrizitätswerke gegründet wurden und der Generaldirektor war ein Studienfreund und der hat gesagt, Anton, du musst für unsere OEW, oberschwäbische Elektrizitätswerke, ein paar Filme machen. Mhm. Unter anderem, wir bauen gerade das erste große Wasserkraftwerk in Österreich im Montafon in Vorarlberg. Und mache über die Entstehung dieses Wasserkraftwerks einen Film. Und dann, die OEW hatte damals schon mehrere Wasserkraftwerke an der Iller. Das ist der Grenzfluss zwischen Württemberg und Bayern, ja, bis Ulm. Kurz vor Ulm fließt die Iller in die Donau. Mhm. Und dann gibt's noch ein Dampfkraftwerk auf Kohlebasis vor Ulm und einige an der Donau, ne? Und darüber auch ein Film. Und dann noch ein Werbefilm über den Einsatz von Strom in der Landwirtschaft, ne? Und das sollte eine lustige Sache werden. Alle drei Filme waren geplant als abendfüllende Filme, die auch ins Kino kommen sollten. Mhm. Und die hat er parallel gemacht in den Jahren 1926 bis 1931. Mhm. Und vor allem der erste Film über die Entstehung des Wasserkraftwerks im Montafon war wohl eine sehr intensive und aufwendige Sache, indem er halt jahrelang dorthin reisen musste, um bei Bauarbeiten dann ständig neue Aufnahmen machen zu können vom großen Elektrizitätswerk mit den Turbinen und dann auch vom Bau des Staudamms, die Steigleitungen zum Stausee hoch und so fort. Und dieser Film war besonders erfolgreich dann 1931 in den Kinos in Deutschland gelaufen und dadurch wurde er aufmerksam in den Filmstudios in München-Geisel-Gasteig. Die hießen damals noch Emelka-Studios und der Leiter war ein Österreicher, ja genau, und der selber auch Filmproduzent war und war fasziniert von dem Film, den er da gesehen hat und hat meinen Vater eingeladen, mit einem Vertrag sogar gemacht, als Regisseur, Produktionsleiter und Drehbuchautor vor allem. Und hat dann im ersten Jahr schon zwei kürzere Filme gemacht und dann kam wie immer das große Glück, ne? Per Zufall, dass ein Schweizer Filmproduzent aus Basel bei diesem deutschen Produzenten in den Amerika-Studios, dem Studioleiter, Karl Krone hieß der, dann aufschlug und drum bat, ihr habt schon hier die Möglichkeit, in Deutschland Tonfilme zu machen. Wir in der Schweiz konnten bisher nur Stummfilme machen. Ja. Denn was die Tonfilme anbelangt, gibt's für uns keine Technik, keine Studios. Und könnten wir nicht vielleicht zusammen eine Koproduktion machen? Deutsch-Schweiz und die Außenaufnahmen sind alle in der Schweiz. Er hat auch ein Skript schon dabei gehabt, die Geschichte, die im im Engadin spielte, ne? Und die Innenaufnahmen natürlich alle im Studio dann in München, Geisel-Gasteig mit der Vertonung und so fort. Mhm. Ne? Und der Deal kam zustande, ne? Und dann brauchte der Schweizer Produzent dann halt lediglich einen erfahrenen Regisseur und einen Drehbuchschreiber, denn er hatte nur ein Skript, ne? Da hat Karl Krone meinen Vater vorgeschlagen, ja, die sich wohl sehr mochten und hängt wohl auch damit zusammen, dass Karl Krone war Jude und mein Vater war schon damals, weil er in München lebte und die ersten Umtriebe der Nazis, das war ja die Hauptstadt der Bewegung, kennengelernt hatte. Ja. Und so waren die sehr befreundet und ein Kompendium des Schweizer Films, da habe ich auch mal gelesen, steht drin, es war sogar ein Protégé von Karl Krone. Ne? Also ging's ab in die Schweiz, ne, zu den Außenaufnahmen, ja, und hinterher wurde der Film fertiggestellt in München, in Studios. Der Film war sehr erfolgreich in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich gelaufen und hat sofort in Anschlussprojekte bekommen, auch wieder in der Schweiz vom selben Produzenten. Und wieder als Koproduktion Deutschland-Schweiz. 1933 wurde der Film dann gedreht. Aber in diesem Jahr kamen die Nazis an die Macht in München. Ja. Die Emelka wurde aufgelöst, umgewandelt von Goebbels, Reichspropagandaminister, zu Bavaria Filmkunst. Krone, weil er Jude war, wurde sofort entsorgt. Entschuldigung, wenn ich das so formuliere. Der ist halt ins Ausland gegangen, nach England, konnte noch ins Ausland gehen, aber Es ist bekannt, dass Goebbels als erste Tat, gleich als die Nazis an die Macht kamen, 2.500 jüdische Filmschaffende, Schauspieler, Regisseure, Drehbuchautoren und so fort und Kameraleute ausgewiesen hat. Die mussten Deutschland verlassen und ihr Vermögen natürlich zurücklassen. Ja, 2.500 Filmschaffende von diesem Aderlass. Ne? Und man darf eins nicht vergessen, ein Großteil der hochgradigen, künstlerischen und weltweit sehr, sehr erfolgreichen deutschen Filmkunst war geprägt durch Juden, ja. Und die sind natürlich dann dankend aufgenommen worden in Hollywood, ne, in Los Angeles und zum Teil auch in England. Zuerst einige in Frankreich, von dort gingen sie dann auch weg, als Frankreich besetzt wurde. Aber von diesem Aderlass hat sich der deutsche Film nie mehr erholt, ne. Und man darf nicht vergessen, während der Stummfilmzeit, ne, der deutsche Stummfilm war weltweit dominierend, ne. Denk mal an Metropolis, Kabinett des Dr. Caligari und wie die Filme alle hießen. Murnaus, Filme grandios, ne?
Ja. Eine Stadt jagt den Mörder, ja.
Und dann auf einmal alles weg, ne? Ja. Naja, also mein Vater konnte den zweiten Film in der Schweiz noch fertig machen und dann musste er allerdings noch einen Nachdreh machen. Der Hauptdarsteller Gustav Dissel, ein Österreicher, hat auch im ersten Film schon mitgespielt. Der hieß Die Herrgottsgrenadiere oder Der Goldene Gletscher, hatte zwei Titel gehabt, der Schweizer Herrgottsgrenadiere, der deutsche Goldene Gletscher und der zweite hieß Die Weiße Majestät. So, und beim zweiten Film ist der Hauptdarsteller bei den Dreharbeiten oben in der Nähe vom Jungfrau-Mönch-Eiger-Gebiet in eine Gletscherspalte gefallen und hat sich das Bein gebrochen. Und dann konnten sie den Film, die Außenaufnahmen nicht fertig drehen und mussten einen Nahdreh, normal wäre der schon im Sommer fertig gewesen und dann mussten sie einen Nahdreh machen im Spätherbst. Und da waren dann die Nazis schon an der Macht. Ja. So. Und dann wurde natürlich stark debattiert im Filmteam in der Schweiz über die neuen Zustände. Draußen im Reich hieß es, ne? Dann das Team war zur Hälfte aus Schweizern. Das war bei beiden Co-Produktionen so vereinbart. Die Teams zur Hälfte Deutsch, zur Hälfte Schweiz. Jetzt waren die bei diesem Nachdreh dann auch noch fast eine Woche eingeschneit in dem Hotel, wo sie wohnten, das ganze Filmteam, und konnten gar nicht raus, ne? Und hockten dann halt jeden Abend zusammen und mein Vater musste als Regisseur schauen, dass die ganzen bei Laune blieben und so hat man dann halt Spiele gemacht und alles mögliche, ne? Nee. Vor allem viel miteinander geredet, ne? Und da war das Thema Nazis draußen, vor allem in München, war natürlich ein heißes Thema und wie es weitergeht. Und mein Vater, der ja in München schon wohnte länger, der war also ein erklärter Hasser der Nazis, ne? Und vor allem ihre Umtriebe da in München, ja, und hat leider, was heißt leider, ne? Ist eigentlich das falsche Wort, man müsste fast sagen, Gott sei Dank, ein paar sehr despektierliche Worte über die neuen Machthaber in Deutschland losgelassen, ja, und wurde dann von einem der deutschen Schauspieler im Team verraten an Goebbels, ne? Und so durfte er den bereits geplanten dritten Film in der Schweiz nicht mehr machen, wurde in München festgesetzt, ne, und bekam zunächst Berufsverbot. Und es drohte ihm sogar eine Anklage wegen seiner Äußerungen da in der Schweiz, ne. Und so war er ein Jahr dann praktisch arbeitslos in München gesessen und hat sich lediglich um sein zweites Hobby, nämlich die Astronomie, gekümmert und dabei um die Entwicklung eines neuen Fernrohrsystems. Und dann passierte in diesem Jahr, in dem er kaltgestellt war, der Glücksfall. Der Film lief in Venedig bei den Filmfestspielen und hat eine Goldmedaille gewonnen. Und Goebbels war außer sich vor Freude. Der erste Film des Deutschen Reichs, preisgekrönt in Venedig. Das war ja das erste Festival. Cannes gab's da noch nicht, ne? Auch keine Berlinale, nix, ne?
Okay.
Nein, das war das erste Festival. Und hat dann voller Stolz diesen Film dann für sich vereinnahmt. Jetzt muss man sich vorstellen, was der Kerl gemacht hat. Er hat alles, was Schweiz war, ja, aus dem Film entfernen lassen, hat den Film als rein deutschen Film dann mit entsprechend veränderten Kopien in die deutschen Kinos gebracht.
Und also mit neuen Aufnahmen?
Nein,
aber halt
die ganzen
Abspannen und so, Titel alles Aufnahmen entfernt.
Aufspannen und Nachspannen, alles was Schweizer war, hat er entfernen lassen.
Ja. Aber es überrascht mich nicht.
Ja, genau.
Ja, es überrascht mich einfach nicht, wenn man die Geschichte kennt.
Fantastisch, ne?
Reine Zensur.
Genau. Ja. Und meinen Vater hat er natürlich dann sofort rehabilitieren müssen, ja.
Mhm, na ja.
Und hat ihn sogar zwangsweise verpflichtet, weiter Filme zu machen in der Bavaria, allerdings mit dem Verbot für Spielfilme. Er durfte nur noch Dokumentarfilme, wissenschaftliche und Kulturfilme machen. Ja. Und das bis 1945. Ne. Dann hat er ein Dekret erlassen, der Herr Goebbels, dass jeder, der in Deutschland in Sachen Film tätig ist, als Schauspieler, als Regisseur, als Kameramann, in der Reichsfilmkammer Mitglied sein muss. Mhm. Aber um in die Reichsfilmkammer aufgenommen zu werden, muss man auch Mitglied der NSDAP sein.
Ja.
So. Und mein Vater weigerte sich natürlich, in die NSDAP zu gehen, ja. Und ist deshalb nicht in die Reichsfilmkammer aufgenommen worden, aber hat trotzdem Filme machen müssen oder dürfen, egal wie man es formulieren mag, ne. Übrigens noch als Ergänzung zu der Weißen Majestät, dem zweiten Film, den er 33 gemacht hat in der Schweiz. Der Film wurde gleichzeitig parallel in einer französischen Sprachversion gedreht. Zu Beginn der 30er Jahre, also der Tonfilm wurde weltweit so um 1930 eingeführt. Aber die Form der Synchronisation war damals technisch noch nicht so möglich. Also wurden tatsächlich die ersten Jahre der 30er die Filme teilweise in mehreren Sprachversionen gedreht. Ja. Weil beim Stummfilm war es einfach, da hat man die Zwischentexte halt verändert. Ne? Aber beim Tonfilm war das nicht möglich.
Ja.
Und so wurde der Film in zwei Versionen gedreht, und zwar Klappe auf Klappe. Das hat mir mein Vater so erzählt. Zuerst die Schweizer Version, ja, und danach kamen die Franzosen. Das waren also die Schauspieler waren zum Teil, also die Bergsteiger, die nichts sprechen mussten, die waren die Schweizer, aber dann die sprechen mussten, das waren dann Franzosen, ja. Und der Hauptdarsteller allerdings, Gustav Dissel, konnte perfekt Französisch, der hat dann auch in der französischen Version die Hauptrolle gespielt.
Ja.
Und so hat mein Vater dann die französische Version in den Studio Eclair in Paris geschnitten und vertont, ne? Und dann parallel dazu in München die deutsche Version.
Okay.
Spannend.
Ähnlich ist das auch mit Marlene Dietrich und der Blaue Engel geschehen. Hier gibt's auch eine englische und deutsche Version, und sie konnte ja auch eben Englisch und Deutsch. Deutsch und Englisch so rum.
Genau.
Und konnte beides machen.
Genau.
Das habe ich im Studium tatsächlich mal gesehen.
Ja, ja. Noch ein Schmankerl, ja. Was keiner weiß, erstaunlicherweise, ne? Musst du jetzt erraten. Also, der richtige erste deutsche Tonfilm war Die drei von der Tankstelle.
Ach.
Ja. Davor gab's schon, also es gab mal einen Film, da hat die Marlene Dietrich tatsächlich ein Lied gesungen, aber der übrige Film war noch stumm. Ne?
Okay.
Also, aber der richtige erste deutsche Tonfilm 1930 war Die drei von der Tankstelle.
War das auch mit Heinz Rühmann der, oder?
Heinz Rühmann, Karl Weiß und Fröhlich,
ja.
Die drei.
Okay.
Und dann die Lilian Harvey war die Frau der Begierde, die berühmte Lilian Harvey.
Ja.
So, und jetzt, was keiner weiß, und ich habe das mal rausgefunden, es gab eine französische Version von Die drei von der Tankstelle.
Nee, echt?
Drei französischen Männer, ja, und in der Hauptrolle Lilian Harvey. Die konnte auch perfekt Französisch. Der gleiche Film großartig. In Französisch, aber mit drei anderen
Männern.
Ja. Nur die Harvey spielte auch mit. Ne? Die Amerikaner haben sie auf die Spitze getrieben. Die haben zum Teil Filme in fünf verschiedenen Sprachversionen gedreht.
Ja.
Also natürlich Englisch war das Original, dann Französisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, ne? Spanisch egal was. Ne? Ja. Und haben dabei selbstverständlich dann versucht, auch Schauspieler zu gewinnen, die mehrsprachig waren.
Ja, okay, ja.
Und wenn die dann halt die Sprache nicht beherrschten, in einer Version, die sie drehten, dann wurde geholfen. Und zwar wurde die jeweilige Sprache dann phonetisch auf Tafeln geschrieben. Ja,
ja, okay.
Diese Tafeln waren schwarz und wurden mit Kreide dann beschrieben, phonetisch. Man kann die Sprache tatsächlich phonetisch schreiben. So, und dann stand da also dann vielleicht ein Amerikaner und hat dann phonetisch Deutsch gelesen. Natürlich etwas holprig. Ne? Man hat schon gemerkt, dass der kein Deutscher war, aber immerhin, er hat es hingekriegt. Ne? Ich habe tatsächlich Filme von Stan Laurel und Oliver Hardy in der Frühzeit, die Deutsch gesprochen haben.
Ach, ja? Okay.
Also jetzt nicht, wir sind von der Fremdenlegion oder so, die dann halt synchronisiert wurden. Ja. Nein, wo sie original selbst phonetisch nachgesprochen, Deutsch gesprochen. Erstaunlich. Gell? Also, ja.
Übrigens, um gerade nämlich zu den Nazis zurückzukehren, gell? Die beiden großen Nationen der Welt, die maßgeblich synchronisieren und die große Synchronisationsindustrien entwickelt haben, sind die Deutschen und die Spanier, weil sich der Film in einer Diktatur entwickelt hat und das ein Zensurmedium war. Also die Synchronisation war die Möglichkeit zu zensieren und das haben die Nazis gemacht und unter Franco die Spanier nämlich auch.
Das ist erstaunlich, das wusste ich auch noch nicht. Mein Gott, selbst ich lerne noch, ja. Hervorragend.
Wahnsinn.
Ne? Genau, nee, das ist wirklich spannend. Ne?
Ja. Und deswegen haben sich eben die Bürgerinnen und Bürger so daran gewöhnt, dass es synchronisierte Filme gibt.
Ja.
Und in anderen Ländern gibt es das eben nicht. Also warum gibt es in Holland keine Synchronstudios? Das ist natürlich sehr teuer, aber auch da hätte natürlich, wenn die Holländer, wenn das von Amts wegen als Gesetz erlassen worden wäre, hätten die möglicherweise auch eine Synchronindustrie.
Das stimmt, aber in der Schweiz zum Beispiel ist das Gleiche. Selbst in den USA. Denn egal, wo du hinkommst, die sagen alle, wir wollen das Original.
Ja, genau. Und
halt die Untertitel drin. Ja. So, ne? Und in der Schweiz, da wird es ja noch getoppt, ne? Da haben sie zwei Untertitel. Ne?
Ja.
Also gehst du in die deutschsprachige Schweiz, da hast du italienische und französische Untertitel.
Ja.
Gehst du in den frankophonen Teil, da hast du italienische und deutsche Untertitel. Ja. Und im Tessin hast du französische und deutsche Untertitel. Das ist unglaublich. Ne?
Ja.
Also und in Deutschland, also da sind die Leute empört, wenn Untertitel sind. Ja, man kann sich da nicht auf das Bild konzentrieren und auf die Sprache. Ja. Man muss da mitlesen. Das ist so anstrengend.
Ja, genau, weil sie es einfach gewöhnt sind und deswegen wird das noch so gemacht. Ne? Aber tatsächlich gibt es deswegen auch unterschiedliche Sprachfassungen von Alfred Hitchcocks Filmen.
Also,
zum Beispiel sein Film Weißes Gift.
Ja.
Der heißt im Original Notorious und der kam direkt nach dem Krieg auf den Markt und es geht um deutsche Plutoniumschmuggler. Und es war direkt nach dem Krieg, natürlich auch eine Atombombe, war das natürlich ein Riesending und da haben die deutschen Filmstudios sich gedacht, die Deutschen erstens als Täter und dann noch als Täter der Atombombe.
Ja.
Das können wir dem Volk nicht zumuten. Ja. Und haben sie den ganzen Hitchcock-Film mit spanischen Rauschgifthändlern übersetzt. Und so heißt der Film Weißes Gift. Und erst das ZDF hat in den 80er, ich glaube späten 70er, 80er Jahren irgendwann, haben die Originalfassung wieder rausgebracht. Und dann hießen nämlich auch die Täter hießen eigentlich Werner und Roland und also deutsche Namen. Und dann in der zensierten Fassung hießen sie dann Miguel Sanchez, Wahnsinn. Keine Ahnung.
Hitchcock hat in dem Bereich Spionage, ne, und so hat er da einiges gemacht, ne, vor allem noch in England, bevor er nach Hollywood ging, ja. Und die frühen Filme, seine allerersten hat er übrigens noch in Berlin gemacht, gell?
Ja. Und ich weiß auch, er kann auch Deutsch, weil er.
Ja.
Aber jetzt kommen wir von unserem. Wir machen mal noch eine eigene Hitchcock-Folge, ja?
Ja. Super. Ich glaube, fast alle Hitchcock-Filme, auch die ganz frühen, die es so nicht gibt. Und zwar als das erste Videosystem Betamax auf den Markt kam, habe ich sofort den ersten Betamax gekauft, so eine Kiste, ne, bollenschwer, ja, und habe dann damals gab's noch kein Kabel, sondern alles mit Antenne, ne, aber wir konnten in Biberach auch vor allem die Schweiz und zwar zwei Schweizer Sender und die Österreicher empfangen und die Schweizer haben serienweise Originalfassungen.
Ja, okay.
Und da habe ich die ersten Hitchcock-Filme, zum Beispiel konnte ich in Originalfassung alles über die Schweiz dann aufnehmen auf Betamax. Ich habe die Kassetten alle noch.
Wahnsinn.
Und die sind von einer recht guten Qualität immer noch. Ne? Mhm.
Ja. Betamax war das bessere Videosystem.
Ja, genau, als VHS dann danach. Genau so ist es. Ne?
Ja, gut, okay. Aber zurück zu den Nationalsozialisten und zu deinem Vater. Genau, der musste also weiter Filme machen, aber eben nur dokumentarisch. Und was heißt musste? Er durfte, aber er durfte eben nur dokumentarisch arbeiten.
Also er hat dann einen Zyklus angefangen, der hieß Grenzen der Technik. Ne? Mhm. Und 5 Filme waren geplant. Der 5. sollte dann heißen, wenn der Welt das Öl und die Kohle ausgeht. Da ging es auch um Stromgewinnung. Der ist dann nicht mehr zustande gekommen, 45. Ne? Also, aber die 4 Filme davor, davon hieß einer, ein Meer versinkt. Ein aberwitziges Unternehmen basiert diesem Film zufolge, und zwar das sogenannte Sörgelsche Prinzip. Ne? Der Mann hieß Sörgel und der hatte den Plan, das Mittelmeer abzusinken durch einen Staudamm bei Gibraltar.
Ach,
ja. Und mit der Absenkung des Mittelmeers Land gewinnen, ja, klar. Das zweite, mit dem Wasser die Sahara bewässern und dort auch noch zusätzlich fruchtbares Land gewinnen. So. Und hat schon begonnen, Geld dafür zu sammeln und hat scheinbar ein paar Millionen schon. Auch die Nazis waren begeistert von dem Thema. Nun hat mein Vater diesen Film gemacht. Und im Mittelpunkt, als der Film geht, so 20 Minuten etwa, im Mittelpunkt ist eine Konferenz der Vertreter der Anliegerstaaten ums Mittelmeer herum. Die diskutierten über dieses Projekt und über die Folgen, die daraus entstehen können, wenn das Mittelmeer durch einen Staudamm vom Atlantik abgetrennt ist. Ne? Ein Beispiel ist, dass zum Beispiel sämtliche Häfen, die bei den ganzen Anrainerstaaten existieren, alle auf dem Trockenen sitzen. Die ganze Fischereiindustrie bricht zusammen, ja. Ja, und das wäre der Kollaps für die meisten dieser Städte am Mittelmeer, ne? Ja, also so ein Blödsinn, sich sowas auszudenken. Und dann, das absolut schlimmste Szenario, das mein Vater dann auch im Film dargestellt hat, wenn der Staudamm bei Gibraltar brechen sollte, ja, was für eine Katastrophe wäre, wenn der ganze Atlantik dann auf einmal dann in das Mittelmeer reindrückt, ne? Würden die ganzen umgrenzenden Länder wieder überschwemmt, ne? Und also, gell? Also, der Film ist tatsächlich in Cannes dann, in Venedig auch mit der Goldmedaille ausgezeichnet worden, ja. Und hat dieses Projekt tatsächlich zerstört. Mein Vater wurde fürchterlich angegriffen in der Presse und als Mörder, ne, und dieses Projekts, ne, größten Anfeindungen natürlich, ne, der Sörgel hatte einiges hinter sich da natürlich, ne, und dann war sein Lebenszweck, ne, war zerstört, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das Projekt wurde nie umgesetzt durch diesen Film. Ja.
Da sieht man, was Film auch leisten kann. Ich meine, das hätte ein ökologisches Desaster in jeder Hinsicht.
Ja. Dann ein weiterer Film aus diesem Zyklus. Ja, bitte.
Gibt's die Filme noch?
Die gibt's. Ich habe sie alle.
Du hast sie alle.
Ich habe sie alle. Ja, ich habe sie alle. Gott sei Dank.
Also musst du sie mir irgendwann mal zur Verfügung stellen, damit ich da mal reingucken kann.
Gerne. Und also sein wohl wichtigster in diesem Zyklus war selbstverständlich Weltraumschiff 1 startet. Ja. Die Fiktion eines Flugs.
Aber jetzt muss ich kurz unterbrechen. Das war wieder später, oder? Wir sind doch jetzt gerade noch, als die Nazis eingebrochen sind. Also Entschuldigung, Kriegsende. Wie ging es denn da weiter? Weltraumschiff 1 kam erst später,
nein,
oder?
Nein. Ich rede jetzt alles, was ich jetzt erzähle, ist alles zwischen 1935 und 45.
Das ist noch vor 5. Okay.
Ja, alles,
dann entschuldige alles. Bitte, dass ich dich unterbrochen habe. War ein Knoten in meinem eigenen Kopf. Ich habe das hin. Okay.
Alles.
Das weißt du besser.
Alles bis 45.
Ja, okay. Ja.
Also er hat auch von Goebbels den Auftrag bekommen, in den Bavaria Studios die Kulturfilm- und Trickfilmabteilung aufzubauen. In den Filmen, die er gemacht hat, ne, war ja zum Teil eine erhebliche Trickfilmtechnik notwendig. Ne? Und Dann in der Kulturfilmabteilung hat er nicht nur wissenschaftliche Filme, auch mit, zum Teil mit astronomischem Inhalt. Mhm. Parallel dazu hat er ja immer noch an seinem Fernrohrsystem gearbeitet, dem Schiffsspiegler, der später dann Kutterteleskop genannt wurde und übrigens heute noch gebaut wird weltweit. Mhm. Ne? Und nein, die Abteilung Trickfilm, ja, hat dann vor allem in einigen seiner Filme eine ganz erhebliche Rolle gespielt. Unter anderem, ja, auch bei Ein Meer versinkt, ne, das Ganze darzustellen, war alles gekriegt. Ja. Ne, aber dann vor allem auch in Weltraumschiff 1 startet. Ne. Ja. Das Drehbuch hat er bereits 1935 geschrieben.
Okay.
35, ne? Und ab 36 waren die Dreharbeiten, und zwar die ganzen tricktechnischen Arbeiten im Studio in München, Geisel-Gasteig. Und dann war die Spielfilmszenen, wäre natürlich durch die Zahl der Schauspieler, die man brauchte, oder so teurer gekommen. Und dann hat Goebbels das Studio ziemlich aushungern lassen, ja, keine Gelder mehr zur Verfügung gestellt, so dass mein Vater erst dann Anfang 40, im Januar 1940, die Dreharbeiten weiterführen konnte, also fast 4 Jahre später, und dann den Film im selben Jahr 40 fertigstellen konnte. Das Projekt, das er da sich erfunden hatte, war, ein Raumschiff startet zum Mond, umrundet den Mond und kehrt zur Erde zurück. Ne? Im Film sieht man zunächst mal dann, wie das Raumschiff aus einem riesen Hangar rauskommt, ne, langsam, ne, und dann den Start auf einer Rampe am Bodensee entlang. Und die Rampe hat er sich so ausgedacht, weil er nicht glauben konnte, dass ein Raumschiff senkrecht mit so viel Schubkraft ausgestattet werden kann zu der damaligen Zeit. Und da gab es dann auch immer wieder die Besserwisser, die dann zu meiner Zeit dann halt, als ich den Film immer wieder mal gezeigt habe, sich dann gerade so lächerlich drüber gemacht haben, den auf einer Rampe dann
hoch. Ja, ja.
Da habe ich den nachgewiesen, ja, soll ich euch mal was erzählen? Als die richtige Raumfahrtgeschichte begann in USA und auch in der Sowjetunion, ja, die Amerikaner haben von Peenemünde 1945 sich die ganzen besten Raumforscher abgegriffen, Wernher von Braun, alle rübergeholt in USA, und die waren dann dafür verantwortlich, dass dann halt die Weltraumfahrt begann, ja. Die Russen haben sich den Rest geholt, ne, und die waren aber dann immer so im zweiten Glied, ne, und es ist bewiesen, man kann es nachschauen, die ersten Weltraumraketen, die die Russen hochgeschickt haben in den Weltraum, gingen alle über Rampen. Weil sie nicht die Schubkraft hatten, und zwar in Kasachstan, wo heute noch der Weltraumbahnhof der Russen ist, in Kasachstan. So, und zwar die erste Stufe wurde dann abgeworfen am Ende der Rampe, na, und dann ging es mit der zweiten Stufe erst senkrecht nach oben, ja. Also mein Vater lag da gar nicht so falsch.
Okay, ja,
mit der Rampe, ne? Das mal zum einen, ja. Und dann, die Geschichte war dann so dargestellt, dass eine große Pressekonferenz war mit Vertretern aus allen Bereichen und natürlich Zehntausende von Leuten, die dann auf Tribünen saßen und zuschauten dem Spektakel, wie das Raumschiff startete, ne? Und ein Sprecher erklärt den anwesenden Journalisten. Erstmal erzählt er einiges über die Geschichte der Raketentechnik, die Erfindung und so fort und so fort. Und dann, wie der Flug verlaufen sollte und so fort. Ne? Und da ist dann ein Fernsehreporter, der das Ganze überträgt. Ne? Man muss sich vorstellen, das war 1936, ne? Da wusste mein Vater schon, dass es mal Fernsehen geben wird, denn in Berlin war die Olympiade. Die Riefenstahl hat sogar zwei Filme drüber gemacht, über die Berliner Olympiade 36. Und da gab es tatsächlich, ich habe mal gelesen, erstmal ein Fernsehstudio, der das aufgenommen hat, die Riefenstahl selber das Material für ihren Film benutzt hat. Aber es gab auch ein Fernsehaufnahmeapparat, ne, und das wurde übertragen, und es gab anscheinend ein 2 oder 3 Fernsehgeräte in der Stadt, wo man das anschauen konnte.
Wahnsinn, ja. Ja,
genau. Also so ein Fernsehsprecher, der berichtet dann vom Start, ne, und dann sagt er auch das Datum des Starts. Ne, an diesem denkwürdigen 13. Juni 1963. Das war der 60. Geburtstag von meinem Vater, den ich sich ausgedacht habe. Am 13. Juni 1903 geboren, also 13. Juni 1963, und hat gedacht, vielleicht Anfang der 60er Jahre könnte es dann soweit sein. Und da waren tatsächlich schon die ersten Weltraumraketengeschichten, nicht die Mondlandung, die war dann erst 66, glaube ich, oder, nee, 68, oder?
Ich weiß nicht genau, aber es war Ende 60er. Aber
die ersten, auch die Flüge zum Mond und Rückkehr, die waren tatsächlich einfach, also es hat er genial getroffen, So. Und noch was ganz Besonderes zu dem Film. Er hatte ja dann damals schon eine eigene Sternwarte in Pullach, Stadtteil von München, und arbeitete dort an der Entwicklung von seinem Fernrohrsystem, und das Teleskop, das er sich da dort schon gebaut hatte, mit dem hat er grandiose Bilder vom Mond gemacht. Mhm. Ne? Also er hat mir mal gesagt, guck mal, das war eine Vergrößerung dann vom Mond. Siehst du den Kratern? Wenn da drin ein Haus stehen würde, würdest du sogar sehen, so groß ist die Vergrößerung. Ja. Und jetzt haben die in den Bavaria-Studios die Mondoberfläche nachgemacht. Ja. Denn man, im Film sieht man, wie dann das Raumschiff also auf die Mondoberfläche zusteuert und dann in einen Flug über den Mond kreisrund, also auch über die Rückseite, dann fliegt und dann wieder zurück zur Erde. Ne. Und jetzt haben die eine Trommel gebaut, eine drehbare, 5 Meter Durchmesser, und haben auf der, und etwa, schätzungsweise 2 Meter breit oder 1,50 Meter, und haben komplett auf diese Trommel außen die Mondoberfläche nach den Aufnahmen von meinem Vater, die er mit seiner Leica gemacht hat an seinem Fernrohrgerät vom Mond, nachgebildet, so dass man im Film das kein Fake, sondern den Originalmond sieht, nachgestaltet mit Gips und Pappmaché, ne? Krater für Krater und Rille für Rille nach den Fotos von meinem Vater. Mhm. So haben die in der Tricktechnik damals gearbeitet. Also faszinierend, ne? Zu diesem Film, das muss man einfach erzählen. 1945 ist ja in München besetzt worden von Amerikanern bei Kriegsende, und die haben selbstverständlich auch Geisel-Gasteig, die Filmstudios ausgeräumt, alles mitgenommen, was nicht nagelfest war. Ja, und in den 90er Jahren, oder später war das ja, tauchte eine Mitteilung vom Heinrich Obert Weltraumgesellschaft bei mir auf: Adrian, schau mal nach, was wir gefunden haben. Und zwar entdeckten die ein Mail im Internet, ne, das darauf hinweist, dass der Film Weltraumschiff 1 startet, auf YouTube zu sehen ist. Mhm. Und dann habe ich recherchiert und konnte das alles nachfinden, wie das zustande kam. Offensichtlich hat ein amerikanischer Offizier damals in München, in Geisel-Gasteig, eine 16mm Kopie von Weltraumschiff 1 startet. Ja. Den gab es auch in 35, aber die haben damals immer beide für Schulen und so und dann auch auf 16mm noch gezogen. Er hat wohl eine Kopie mitgenommen, ja. Und als der starb, hat seine Witwe diese Kopie dem Filmarchiv der US Air Force im Pentagon in Washington vermacht. So, und da hat dann viele Jahre später ein Mitarbeiter zufällig dieses Ding in die Hand gekriegt, sich angeschaut und war so fasziniert von der Tricktechnik im Jahr 36, dass er diesen Film unbedingt seinem Freund, der bei der NASA beschäftigt war, zeigen wollte, und hat ihn deswegen auf YouTube gesetzt, dass der bei der NASA sich anschauen konnte. Und dann fing der Film an, natürlich auf YouTube, vor allem in USA, zu kreiseln, Und ich bekam eines Tages einen Anruf aus Los Angeles. Ein Anruf, ich schwör's, ein Anruf von einem gewissen Robert Skotak. Und der, in Englisch natürlich, dass er auf YouTube den Film gesehen habe und fasziniert wäre von der Tricktechnik und unbedingt mehr darüber wissen will. Und er gibt die größte Science-Fiction-Zeitschrift der USA heraus und möchte daraus eine Titelstory machen. Und ob ich Standfotos hätte von den Dreharbeiten. Aber früher war das üblich, dass da permanent ein Standfotograf dabei war und Standfotos machte. Und vor allem auch von der Tricktechnik. So, da habe ich da Bilder, wo man diese Trommel sieht, wo dann oben die Mondlandschaft drauf ist und das Raumschiff drüber und dann die Größe vom Raumschiff und alles drumherum. Ja. Die Bilder habe ich dem dann geschickt und dann hat er tatsächlich dann da einen Riesenartikel in der größten Science-Fiction-Zeitschrift der USA gemacht und hat mich dann nochmal angerufen und hat gesagt, Adrian, zu der Zeit, als dein Vater diesen Film gemacht hat, 36, war die Tricktechnik bei uns in Hollywood noch in den Babyschuhen. Mhm. Ja. Und dann hat er als Beispiel genannt eine Fernsehreihe, die übrigens Karl Lemmle gemacht hat, der Gründer von Hollywood. Karl Lemmle, auch 1936.
Das war ein
Flash Gordon.
Flash Gordon.
Eine Fernsehserie hat er gemacht. Ne? Und ich habe die ganze Serie, weil ich halt über Karl Lemmle alle Filme habe.
Ja, ne? Okay.
Und das sieht man also bei Flash in dem Flash Gordon. Da die Raumschiffler wackeln auf Fäden durch das Bild durch, ne? Und solche, also hanebüchend, okay. Ne? Was überhaupt nichts mit Tricktechnik zu tun hat, Katastrophe. Dann habe ich verstanden, warum der Robert Scottack, der sagte, da waren die in den Babyschuhen, da wart ihr die Größten weltweit, ne? Ja, so. Und dann habe ich gedacht, es muss ich doch mal nachforschen, wer dieser Robert Scottack ist eigentlich, ne? Und bin einfach auf Wikipedia und stell fest, zweifacher Oscar-Preisträger für Special Effects, ne? Und zwar für Terminator 2 und Ach, Aliens.
Nee, echt. Aliens, den ersten,
du,
oder?
Den, ja, zwei super. Oscars.
Wow. Ja? Der hat dich da angerufen.
Genau. Und Lovers, mein Vater da im Himmel, was seine Tricktechnik anbelangt. Ja. Der Film ist dann übrigens dann nach dem Krieg auch noch in den frühen 50er Jahren immer wieder mal, da ist ein Professor, Nebel hieß der, glaube ich, ist mit der Kopie, er hat sein Geld verdient, indem er halt Schulen abklamperte von Stadt zu Stadt und da Vorführungen machte mit dem Film, ne? Wo er die Kopie hatte, weiß ich auch nicht, ne? Und parallel dazu hat er dann in der Kulturfilmabteilung, Kulturfilme sagt man heute, aber damals waren also Filme über Tiere, ne? Zum Beispiel einer über ein Biotop, was für Tiere, Vögel, Libellen, Fische so in so einem Biotop leben, ja. Oder gefiederte, alle möglichen Tierarten, ja, die halt in diesen Filmen dann als Kulturfilme dargestellt wurden, sehr liebevoll. Und hat den Kameramann gehabt, als er selber hat die Kamera gemacht, er hat ja in der Frühzeit bei allen Filmen auch selber die Kamera gemacht, ne? Also bei den Bergfilmen, die er da noch für die Oberschwäbischen Elektrizitätswerke gemacht hat, da ist er mit der Kamera bis auf 2.000-3.000er hoch, ne? Allein und hat die ganzen Aufnahmen gemacht, ohne Hilfe, ne? Und später dann bei den Kulturfilmen auch und hatte da lediglich einen Assistenten, Eugen Schumacher. Und der hat dann später sich spezialisiert auf Tierfilme und hat diese legendäre Fernsehreihe gemacht, Die letzten Paradiese. Ja, ja, also so schließt sich dann irgendwo immer wieder der Kreis. Ne? Naja, gut, also und der letzte Film, den er machte, noch 45. Ne? Goebbels war ja ein Wahnsinniger, der hat noch Monate vor Kriegsende hat er noch Geld und Menschen bereitgestellt für seine Filme. Denk mal an Kohlberg, ne? Dieser Durchhaltefilm, ja. Das gleiche für diesen Film, den mein Vater gemacht hat, und zwar über die Reichsbahn. Der Film hieß D-Zug sowieso, ne? Oder auch Die letzte Fahrt, ne? Und der aber nie in die Kinos gekommen ist, weil dann Kriegsende war, ne? Und dann musste er sogar noch drei Filme als Koproduktion zwischen Bavaria und der Wehrmacht machen. Und zwar keine ideologischen Filme oder Tendenzfilme, sondern das waren mehr, wie soll man sagen, ja, handwerkliche Filme, als zum Beispiel über die Funker. Ja, die Gebirgsfunker, ne? Oder über was Besonderes, Hunde mit der Meldekapsel. Mhm. Im Krieg haben die Schäferhunde eingesetzt mit einer Meldekapsel und den Hals und haben die zwischen den Frontlinien hin und her geschickt, ne? Solche Sachen musste er machen, ja. Und ja, und dann halt, das waren dann doch so eine ganze große Zahl von Filmen im Kulturfilmen, im tricktechnischen Bereich bis 45. Und dann?
Genau. Und jetzt hat Weltraumschiff 1 startet, nämlich auch wieder Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Mhm. Aber Das wollen wir in der nächsten Episode auflösen. Jetzt machen wir mal einen richtig schönen Cliffhanger, weil wir haben wieder die Stunde voll.
Ja,
gut. Und ich glaube, ich möchte nicht sozusagen in 5 Minuten den restlichen Lebenslauf deines Vaters abhandeln. Dann nehmen wir lieber uns mehr Zeit und brechen hier ab und sagen, wie es weiterging.
Wunderbar.
Weil das ist spannend, wie es damit gleich weitergeht.
45 geht es tatsächlich noch weiter.
Genau. Ja. Und dank dieses Films oder dank vieler Filme, die er ja gemacht hat, geht die Karriere auf jeden Fall noch steil weiter.
Ja, genau.
Super.
So ist es.
Adrian, ganz vielen lieben Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Und ich lade alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich dazu ein, nächstes Mal wieder einzuschalten.
Ja.
Dann geht's dann weiter mit Adrian Kutter. Dankeschön.
Danke ebenfalls. Macht Spaß.
Das war Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Gesprächsreihe Liebes Kino ist ein Podcast der Filmtage Oberschwaben und wird moderiert von Michael Scheier. Alle Informationen zum Ravensburger Filmfestival finden Sie auch im Internet unter www.filmtage-oberschwaben.de. Immer im Oktober treffen im Frauentor-Kino Filmemacher und Publikum aufeinander, um sich über aktuelle Spielfilme, Kurzfilme und Dokumentarfilme auszutauschen. Schauen Sie doch mal vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.